So, ihr Lieben, wir starten heute eine neue Themenreihe. Glücklicher Leben, Jesus Inspirationen aus der Bergpredigt. Die Bergpredigt, das muss man so sagen, ist ein Stück Weltliteratur. Und wenn die Bibel das Buch ist, das in dieser Welt am meisten bewegt und verändert hat, dann ist dieser Teil der Bibel Bergpredigt das Herzstück dessen, was etwas bewegt in unserer Welt und bei den Menschen. Und ich gebe euch gleich zu Anfang zwei Schlüssel zum Verständnis der Bergpredigt. Zwei Schlüssel zum Verständnis der Bergpredigt. Zum Mitschreiben oder zum hinter die Ohren schreiben. Der erste Schlüssel zur Bergpredigt ist, der Schlüssel zur Bergpredigt ist der Bergprediger. Der Schlüssel zur Bergpredigt ist der Bergprediger, Jesus von Nazareth, Jesus Christus. Das Bedeutungsvolle, das Geheimnisvolle, das Großartige an der Bergpredigt sind nicht die Worte, sondern derjenige, der sie spricht, Jesus Christus. Das ist der erste Schlüssel. Und der zweite Schlüssel, die Bergpredigt beginnt mit den sogenannten Seligpreisungen oder Glücklichpreisungen. Das ist kein Zufall, sondern die Seligpreisungen, die Glücklichpreisungen ist so wie eine Ouvertüre zur Bergpredigt. Von der her wer, von diesem Zuspruch, selig seid ihr, glücklich seid ihr, von diesem Wort her, von diesem Gedanken her sollen wir die ganze Bergpredigt verstehen. Es geht in der Bergpredigt, man würde hier in Eimsbüttel wahrscheinlich sagen, es geht darum, im Einklang mit Gott zu leben. In der Sprache, in der religiösen Sprache der Bibel steht dort im Reich Gottes leben. Im Reich Gottes leben. Aber eigentlich geht es darum, dass was es bedeutet, im Reich Gottes zu leben, ist, im Einklang mit Gott zu leben oder ganz einfach, ich erkläre das nachher gleich, glücklicher Leben, ein Leben im Glück führen. Das ist die Ouvertüre und das ist der zweite Schlüssel zur Bergpredigt. Darum geht es, das ist das Thema. Im Einklang mit Gott zu leben, in Verbindung mit Gott und dadurch ein glückliches Leben führen. Ganz kurz zum Zusammenhang, Textzusammenhang der Bergpredigt. Die Bergpredigt steht im Matthäusevangelium. Das Matthäusevangelium hat 28 Kapitel. Die Bergpredigt beginnt im 5. Kapitel, also ziemlich am Anfang. Im 1. und 2. Kapitel des Matthäusevangeliums geht es um Jesu Geburt. Im 3. Kapitel um die Versuchung von Jesus, um die Taufe von Jesus. Und dann im 4. Kapitel die Versuchung, die ersten Jünger und das erste Wirken von Jesus. Also ganz am Anfang des Matthäusevangeliums, am Anfang des Wirkens von Jesus in dieser Welt, als er hier auf dieser Erde lebte, steht die Bergpredigt. Und das Wirken Jesu, das Wirken von Jesus, bestand darin, dass er, so steht es hier auch im Kapitel, in dem Abschnitt vor der Bergpredigt, dass Jesus Menschen heilte, die Kranken, die Schwachen, die Armen. Jesus wendete sich ihnen zu. Und dann heißt es dort, dass Jesus diese Menschen einlud, sich zu Gott hinzuwenden. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, steht da. Kehrt um und glaubt, wendet euch Gott zu. Das Wirken Jesu bestand also aus einer doppelten Hinwendung. Einerseits, Jesus wendet sich den Menschen zu, besonders den Armen, den Schwachen, den Kranken. Und in dieser Bewegung, sich der Welt mit ihren Nöten zuzuwenden, lädt er sie ein, sich Gott zuzuwenden. Kehrt um. Und diese doppelte Zuwendung, diese doppelte Umkehr oder Hinkehr ist zum Auftrag der Kirche geworden bis heute. Das ist Auftrag und Sinn und Thema der Kirche, sich denn besonders den Armen und Schwachen und Kranken zuzuwenden, da wo der Schuh drückt in unserer Stadt, und die Menschen einzuladen, sich Gott zuzuwenden. Beides geht Hand in Hand. Und das ist unsere Vision auch für unsere Gemeinde und für diesen Jerusalem-Campus, wie wir das nennen, dass hier ein Ort wird, an dem wir uns als Gemeinde versammeln, zusammenkommen, uns stärken lassen im Glauben. Weil wir diese Kraft brauchen, wenn wir nachher da rausgehen und dann im Alltag irgendwo in unserer Nachbarschaft und unserem Arbeitsplatz sind und als Christen, als Salz und Licht wirken wollen, dass wir, wenn wir hinausgehen, uns dieser Welt zuwenden als Christen, dass das der eine Sinn ist und der andere Sinn, dass wir Menschen hierher einladen. Deswegen verschönern wir die Kirche, auch für uns, auch als geistliche Heimat, als Ort, wo wir uns wohlfühlen, aber wo Menschen zusammenkommen wollen. Davon träumen wir, als ein Ort, wo Menschen Gott finden, es sich aufgehoben fühlen, sich in ihrem Herz berühren lassen können. Also, eine doppelte Hinwendung. Jetzt lese ich, falls ihr euch wundert, hier mein, das ist mein Bibelprogramm. Ich habe meine Bibel zu Hause liegen lassen. Aber geht ja auch so. Also da heißt es im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, also der Text davor. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Qualen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Und als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf und er lehrte sie. Ich stelle mir also diesen Tag vor, Jesus noch am Anfang seines Wirkens, man wundert sich, woher schon diese ganzen Leute von ihm wussten. Es hatte sich herumgesprochen, dass da ein Rabbi, ein Lehrer, ein Mann, der Menschen heilt und Gutes tut und Gutes sagt, unterwegs ist. Und sie folgten ihm nach, sie versammelten sich am See Genezareth. Stelle mir vor, dass der See Genezareth hinter ihnen liegt und die Jünger waren dabei. Es war ein warmer Tag. Und die Menschenmenge wurde immer größer. Und weil das so unüberschaubar wurde, ging Jesus auf einen Hügel, um besser zu ihnen sprechen zu können. Und diese Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Menschen, das war weniger ein Publikum, das jetzt so Fans, die diesen Rabbi sehen wollten, sondern eher eine Schlange von Warteten, von Menschen, die geheilt werden wollten. Das war die Situation. Mit Lepra, manche hatten vielleicht Wunden, die sich nicht schlossen, verkrüppelte Menschen in psychischen Schwierigkeiten, Hunger. Das ist die Situation. Und dann heißt es hier, dann tat Jesus seinen Mund auf und lehrte sie. Was kommt jetzt? Was sagt er zu diesen Menschen? Glückselig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Glückselig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Könnt ihr euch das, habt ihr das Bild so vor Augen? Da ist so eine Menschenmenge. Menschen, die Schwierigkeiten haben. Menschen, die ein Lied singen können von dem Schweren im Leben. Die machen nicht einen netten Tagesausflug an den See Genezareth. Die wissen nicht mehr weiter und versuchen, den letzten Strohhalm zu greifen bei Jesus. Auf manche hatte sich das Leid wie ein dunkler Schatten auf das Leben gelegt. Und so haben wir es ja gelesen. Jesus hatte viele von ihnen geheilt. Und wir erleben das ja auch heute, dass Jesus Menschen heute heilt. Wir erleben das hier bei uns, dass Jesus Menschen heilt. Ihr könnt die Leute fragen, hier bei uns. Jens, Christian, der andere Jens, Marianne, fragt sie doch. Jesus heilt bis heute. Und das ist wunderbar, das ist toll, das ist großartig. Aber Jesus weiß auch, dass sich das Glück in unserem Leben nicht automatisch da einstellt, wo wir alles haben, was wir uns wünschen. Ist doch so, oder? Das Glück stellt sich nicht automatisch da ein, wo wir alles haben, was wir uns wünschen. Deshalb reicht es nicht, die Menschen zu heilen. Er spricht mit ihnen über Gott. Das Wirken Jesu, das Wirken von Jesus beschränkt sich nicht darauf, ein Heiler zu sein. Jesus lässt sich nicht darauf festnageln und festhalten, ein Rabbi zu sein, ein guter Mensch oder ein Heiler. Er spricht mit ihnen über Gott. Das Glück stellt sich nicht automatisch da ein, wo wir alles haben, was wir uns wünschen. Das ist ein Trostwort. Dieses Trostwort möchte ich dir heute zusprechen. Das ist ein Trostwort. Dein Lebensglück hängt nicht davon ab, ob du gesund bist, ob sich dieser eine Wunsch in deinem Leben erfüllt. Davon wird dein Lebensglück nicht abhängen. Das ist eine gute Nachricht, weil manchmal denken wir so und klammern uns so an diese eine Sache, die uns runterzieht. Das Glück hat einen tieferen Grund, einen anderen Grund. Kleiner Ausflug in die Theologie. Jetzt habe ich hier irgendwas, das ist mit der Elektronik. Jetzt habe ich hier irgendwas gedrückt auf meinem iPad und jetzt, so jetzt geht's, glaube ich, besser. So, jetzt geht's wieder. Kleiner Ausflug in die Theologie. Dieses Wort glückselig oder selig, was hier steht, in der griechischen Ursprache der Bibel steht hier das Wort Makarios. Makarios. Das bedeutet, also Luther übersetzt es mit selig. Die Elberfelder, die beansprucht, sehr genau zu übersetzen, übersetzt mit glückselig. Die Hoffnung für alle, die gute Nachricht, die neue Genfer Übersetzung übersetzt ganz einfach mit glücklich. Und alle haben irgendwie recht. Dieses Wort Makarios hat diese religiöse Konnotation, aber nicht im Sinne einer Jenseitsvertröstung, was so gerne unterstellt wird. Eine Jenseitsvertröstung, naja, hier geht's ja schlecht, aber irgendwann mal im Himmel und so wird alles gut, bla 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 bla. Dafür kann ich mir hier nichts kaufen, oder? Dafür kann ich mir nichts kaufen. Makarios bedeutet die Einladung, die Idee, wenn man das Leben vom Ende her denkt, vom Himmel her meinetwegen, Glück und Segen im Hier und Jetzt zu erleben. Makarios bedeutet, hat schon diese religiöse Konnotation, aber nicht als eine Jenseitsvertröstung, sondern als eine Kraftquelle, die in der Zukunft liegt, in unserem Ziel, im Hier und Jetzt leben zu können. Ein glücklicheres Leben. Ich will ein Beispiel sagen. Wir waren im Sommer mit unseren Kindern, wenn ihr unsere Kinder könnt ihr nachher fragen, wenn ihr sie fragt, was war das Beste in den Ferien, sagen sie, die TEF. Die TEF. Wenn ihr nicht wisst, was die TEF ist, könnt ihr meine Kinder auch fragen. Das ist so eine Art christliche Familienfreizeit, zu dem wir in jedes Jahr fahren, eine Woche, in Marburg. Ganz toll, das war das Beste, sagen sie. Und wir sind da hingefahren, Ende Juli. Und wie gesagt, sie waren schon ein paar Mal da und haben sich gefreut. Und die Hinfahrt war grausig. Staus, Baustellen. Wir mussten Umwege fahren und allerlei unerfreuliche Überraschungen warten dann auf dem Weg auf uns. Aber es war nervig. Es war nicht so einfach. Und das war ja die Zeit, wo es auch so furchtbar heiß war. Wir haben es durchgestanden, weil wir wussten, ein verlockendes Ziel wartet auf uns. Und es ging ja nicht nur um das Ziel irgendwann mal, sondern das hat uns, als wir da bei 39 Grad in unserem Auto standen auf der Autobahn, ja, das hat uns geholfen, mit unserer Situation besser zurechtzukommen, weil wir wussten, ein gutes Ziel wartet auf uns. Das hat uns Kraft gegeben und Lust gemacht im Hier und Jetzt. Wir haben uns unseren Spaß gemacht, war so, irgendwann sind wir angekommen. Also, so ist das mit diesem Makarios, glücklich. Also was Jesus hier macht ist, er spricht denen, die da vor ihm stehen, etwas zu. Denen, deren ihre Gedanken immer um ihr Problem kreisen, um ihre Krankheit, um ihren Mangel, das, was sie nicht haben, spricht er etwas zu. Glücklich seid ihr. Ihr seid glücklich. Das war vielleicht ganz irritierend für die Leute. Jesus sah in diesen Menschen nicht irgendwelche Verlierer oder die am Rande der Gesellschaft, die Problembehafteten, sondern er spricht ihnen zu, ihr seid glücklich. Er dreht den Spieß um, weil er eine ganz andere Perspektive hat. Und so muss man die Seligpreisung und die ganze Bergpredigt verstehen. Manche verstehen diese Seligpreisungen ja so, dass sie beschreiben, wie wir leben sollen als gute Christen vielleicht so. Ne? Selig sind die, da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Also selig sind, also wenn du Leid trägst und wenn du traurig bist und wenn du geistlich arm bedeutet ja so eine geistliche, spirituelle Bankrottsituation. Ja, wenn du mit leeren Händen dastehst, ist schon okay, gerade das ist der Weg, um Gott gut zu erfahren. So, ja. Am Ende wirst du doch gesegnet. Sei mal noch dafür dankbar, dass es dir schlecht geht. Das ist nicht gemeint. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Die Seligpreisungen sind anders zu verstehen. Ich verstehe die Seligpreisungen so, dass Jesus in das Leben der Menschen, die Schweres zu tragen haben, hineinspricht und ihnen etwas zuspricht, was sie gerade so ganz wenig sehen können und haben. Nämlich, also nicht weil oder wenn ihr traurig seid, sondern obwohl ihr traurig seid, obwohl ihr Leid tragt, wisst ihr was? Ihr seid glücklich, denn euch gehört das Himmelreich. Ihr seid Kinder Gottes. Wisst ihr das? Habt ihr das vergessen? Das ist die Botschaft von Jesus. Jesus lädt uns ein, eine andere Perspektive einzunehmen, die wir oft, wenn es uns schlecht geht, eben nicht hinkriegen einzunehmen. Er nimmt uns sozusagen an der Hand und sagt, guck mal auf dein Leben. Ich will deinen Mangel und deine Not und diese eine Sache, um die deine Gedanken dauernd drehen. Ich will es nicht kleinreden, aber weißt du, es gibt noch mehr und etwas Größeres in deinem Leben. Guck mal, dir gehört das Himmelreich. Du bist ein Kind Gottes. Ich will dich trösten. Du hast ja diesen Bergprediger, du hast ja mich an deiner Seite. Du bist nicht allein. Weißt du das? Das ist damit gemeint. Im Grunde müsste man sagen, ihr, die ihr Leid tragt, ihr seid glücklich. Denn ihr sollt getröstet werden. Ihr werdet das Erdreich besitzen. Ihr, die ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, also die ihr leidet unter dieser Ungerechtigkeit in dieser Welt, ihr sollt satt werden, weil ich bin da mit meiner Gerechtigkeit. Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Unsere Zeit ist voll von Brandstiftern. Nicht nur in Chemnitz, sondern auch bei uns, in den sozialen Medien, in der Nachbarschaft, auf dem Job, vielleicht ein blöder Spruch zu jemand mit einem anderen Namen oder einer anderen Hautfarbe. Die Welt ist voller Brandstifter. Ihr sollt Friedensstifter sein. Ihr werdet, weil ihr seid Gottes Kinder. Ihr könnt das. Jeder von uns kann das. Sich dagegen zu stellen. Das ist die erste Jesus-Inspiration. Und die soll für heute reichen. Die erste Jesus-Inspiration für ein glücklicheres Leben. Die heißt, wer Jesus hat, hat das Glück. Ihr seid Glückspilze. Wisst ihr das? Ich wollte euch das heute sagen, weil wir uns ja manchmal nicht immer so fühlen. Wir denken immer nur, die anderen haben das Glück. Gut, dass ihr heute da seid, weil das wollte ich heute sagen. Ihr seid Glückspilze. Wer Jesus hat, wer mit ihm in Verbindung lebt, der hat das Leben und der hat das Glück. Amen.